Ich bin eine Predigt der City Church Würzburg. Predigten der City Church Würzburg gibt es im Internet.
Im Internet
unter www.citychurch.de.
Eine Predigtreihe mit drei Flüssigkeiten. Drei Flüssigkeiten, denen besondere Kraft nachgesagt wird. Wein, Blut und Wasser. Folie hängt noch ein bisschen hinterher. Macht aber nichts. Um Wein, Blut und Wasser geht es uns in drei Wochen hier in einer Reihe, in der es uns natürlich eigentlich nicht um diese Flüssigkeiten geht als solche, sondern um das, was sie symbolisieren, für was sie stehen, wenn sie in der Bibel als Bilder gebraucht werden. Und in der Bibel kommt es häufig vor, dass diese Flüssigkeiten genannt und eben als Symbol gebraucht werden. Und diese drei Flüssigkeiten, Wein, Blut und Wasser, stehen für drei Handlungen, die von Christen auf der ganzen Welt, von allen Christen in der Regel, als Sakramente bezeichnet werden. Weil sich die christliche Welt nicht so ganz einig ist, wie viel es eigentlich von diesen Sakramenten gibt. Und was es denn mit diesen Sakramenten so ganz genau auf sich hat? Die Meinung geht dazu von, auf der einen Seite, das Sakrament wird von einem Geistlichen, von einem Priester gespendet, also ausgegeben, vollzogen und bewirkt dabei selbst etwas, ist also als Handlung, als das, was der Priester da tut, geeignet, ein Ergebnis herbeizuführen. Das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite gibt es andere, die sagen, nö, das ist mehr so ein Symbol, etwas, was man tut, um sich zu erinnern oder um etwas darzustellen, in so ein bisschen in einer menschlichen Art und Weise abzubilden, die wir erfassen können, was eigentlich eher geistigen Charakter hat. Beispiel ist das, was Christoph letzte Woche gemacht hat zum Thema Wein, das Abendmahl, Thema vom letzten Sonntag. Was passiert, wenn wir Abendmahl oder, das heißt in der katholischen Kirche, auch Eucharistie feiern? Also ganz einfach, wie wir das letzte Woche hier gemacht haben, Brot und Wein essen. Ich habe meinem katholischen Katechismus nachgelesen, das ist ja so ein schönes Büchlein, wo so alle Grundsätze der katholischen Kirche aufgelistet sind. Dort steht zum Beispiel, der Empfang der Eucharistie, also des Abendmahles in der katholischen Kirche, in der Kommunion, bringt als Hauptfrucht die innige Vereinigung mit Jesus Christus. Das ist also die offizielle Lehrmeinung der katholischen Kirche. Sehr einfach ausgedrückt, ich vereinfache das jetzt hier sehr stark, heißt das so, wer das Abendmahl zu sich nimmt, also wer einfach das dort isst, was er dort bekommt, die Hostie, der bekommt dadurch, durch das Essen der Hostie, Gemeinschaft mit Christus. So, landes- und freikirchliche evangelische Christen nehmen das mit dem Abendmahl eher symbolisch. Man erinnert sich an das Kreuz, an den Tod von Jesus Christus am Kreuz, an seinen Körper, der da gebrochen wurde und wie eben symbolisch auch das Brot gebrochen wird und an seinem Blut, das floss wie der Wein. Und mal ganz einfach gefragt zu diesem Thema, zum Thema Sakramente oder zum Thema diese Handlungen, die Christen vollziehen. Was glaubt ihr denn, die ihr jetzt hier so sitzt halt, ganz egal, was euch religiös geprägt hat, was glaubt ihr eigentlich selber dazu? Ich persönlich, ich räume ein, und vielleicht geht es euch da ganz ähnlich, bis zu einer bestimmten Stufe ist mir das eigentlich relativ egal. Alle christlichen Gemeinschaften, die taufen, feiern das Abendmahl, nennen es unterschiedlich ein bisschen halt, verheiraten die Leute und so weiter, alles, was so dementsprechend als Sakrament oder als eine kirchliche Handlung bezeichnet wird, und finden das auch wichtig und unverzichtbar. Da gibt es eigentlich bei diesen grundlegenden Sachen, gerade bei unseren drei Themen, die wir haben, gibt es eigentlich gar keine Leute, die sagen, nein, das muss man überhaupt nicht machen. Wie genau? Das wird sehr unterschiedlich gehandhabt und das kann man auch jeweils ganz schön begründen. Und manchmal sind aber die Unterschiede der Begründung beim Thema Taufe oder beim Thema Abendmahl so ein bisschen was für Erbsenzähler. Oder etwas netter gesagt, wenn man schon viel vom Glauben weiß, dann entdeckt man manchmal Praktiken für sich in einer bestimmten Art und Weise, die einen persönlich weiterbringen, die mir persönlich was bringen. Was mir aber und auch uns als City Church, nehmen wir uns mit allen in ein Boot hier, nicht egal ist, ist das Wesentliche, der Kern der christlichen Botschaft, das, wozu eigentlich Sakramente, wie immer man sie bezeichnet und konkret umsetzt, eigentlich gut sind, wozu sie dienen, wie sie helfen können, zum Ziel zu kommen. Womit sich dann gleich die Frage stellt, ja, welches Ziel denn eigentlich? Und Christoph hat schon als Obersatz für unsere Reihe letzte Woche vorformuliert, mal so ganz abstrakt, wir brauchen Rituale. Rituale helfen uns, etwas zum Ausdruck zu bringen, was sich in uns abspielt. Und wenn wir gar keine Rituale haben, nicht irgendwas, was wir ganz praktisch umsetzen, dann verkümmert da etwas in uns, in unserem christlichen Leben. Der Glaube wird zu kopflastig. Umgekehrt müssen wir nur aufpassen, dass die Rituale sich nicht verselbstständigen und dass das Ritual nicht plötzlich viel wichtiger wird als das, warum man eigentlich ein Ritual begeht, warum man es macht und ausübt. Und dazu sollte man sich einmal ansehen, was eigentlich der Grund ist, warum Christen ein solches Ritual, bleiben wir ruhig mal bei diesem umstrittenen oder unterschiedlich gebrauchten Begriff Sakrament, praktizieren. Okay, das nochmal als einleitende Worte für all die Leute, die letzte Woche nicht da waren. Wer es nochmal ein bisschen genauer haben will, kann sich nochmal die Predigt von Christoph als MP3 von der Homepage runterholen. Da hat Christoph sehr viel dazu gesagt. Also, wir sind heute bei der zweiten Flüssigkeit, die lebenswichtig ist, angelangt, dem Blut. Zwei Bilder dazu, ein dunkler Schriftzug und wirklich Blut, was fließt in einer etwas kleineren Variante. Und so gegenüber Wasser und Wein, den anderen beiden Themen, die der Christoph hat, die mich so ummanteln, halt hört sich das erst einmal etwas unappetitlich an. Aber für derartige Themen bin ich hier wohl abonniert in der City Church. Also schauen wir mal, was sich da so auftut heute. Das Blut ist natürlich ein ganz besonderer Saft, so lässt Goethe schon Mephistopheles zur Faust sagen. Studierzimmer 2, wenn man nachlesen will, das Blut ist ein ganz besonderer Saft. Da soll was mit Blut unterschrieben werden beim Faust als besondere Bestätigung. Blut ist auch medizinisch. Wir haben ja einige Krankenschwestern, Ärzte und so weiter im Publikum, weil es medizinisch lebenswichtig. Kann man sich denken, kann man auch nachlesen. Das Blut macht so alles Mögliche, transportiert alle möglichen Stoffe zu allen möglichen Zellen und so weiter. Und es kursiert. Und wenn es nicht mehr fließt oder wenn wir zu wenig davon haben, dann sterben wir. Gestern habe ich noch so einen ganz furchtbaren Bericht gelesen von einem 19-Jährigen, der irgendwo in Kalifornien von einem Hai gebissen wurde, Bein abgebissen, der ist dann verblutet. Also wenn wir kein Blut mehr haben, dann endet unser Leben. Und irgendwo, ganz abseits von diesem medizinischen, wissenschaftlichen, praktischen Aspekt des Blutes, hat es auch immer schon so einen mythischen Touch gehabt, durch die Jahrtausende in allen Kulturen. Es ranken sich Legenden um das Blut. Blut spielte beispielsweise schon immer eine Folge bei Opfern. Es gibt so diesen heißen Film, wie heißt der, Apokalypta, so ähnlich von Mel Gibson, diese Geschichte mit den Opfern bei den Inkas, relativ derbe Geschichte. Für ganz Hartgesottene mal eine Filmempfehlung, aber wirklich nur für ganz Hartgesottene. Und mit Blut wurden zuweilen Verträge gegengezeichnet. Oder es wurde, jetzt kommen wir in die Karl-May-Welt, Blutsbrüderschaft geschlossen. Irgendwo wird dem Blut eine besondere Kraft zugesprochen. Und manche Leute im Mittelalter haben auch so gedacht, oder auch in der ganz frühen Zeit, haben gedacht, so dass in Blut, das ist nicht nur der Sitz von kleinen Blutkörperchen, sondern auch der Sitz des Lebens überhaupt. Vielleicht fließt da irgendwo die Seele durch, oder vielleicht ist eigentlich das Blut so der zentrale Faktor, warum wir eigentlich leben. Okay, das ist Blut allgemein, aber gemeint ist natürlich in unserer Predigtreihe das Blut von Jesus. Und hören wir uns doch mal folgende Passage an, die ihr auch im Hintergrund jetzt mitlesen könnt auf der nächsten Folie. Das ist aus dem Johannesevangelium, 6. Kapitel, Verse 53 bis 56. Jesus sprach zu ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht das Fleisch des Menschensohns esst und sein Blut trinkt, so habt ihr kein Leben in euch. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der hat das ewige Leben, und ich werde ihn am jüngsten Tage auferwecken. Denn mein Fleisch ist die wahre Speise und mein Blut ist der wahre Trank. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich in ihm. Soweit diese Passage aus dem Johannesevangelium, Original Jesus-Worte. Auch sehr penibel von Johannes aufgeschrieben, dass das wirklich genauso von Jesus gesagt worden ist. Es kommt ja, gibt ja so unterschiedliche Berichte irgendwie dort am Ende dieses Kapitels, wird relativ deutlich, das möchte Johannes unbedingt als die richtigen Worte von Jesus wiedergeben. Und wenn man diese Passage sich so durchliest und anhört, versteht man schon so ein wenig, warum Christen auf den Gedanken kommen können, dass bei dem Abendmahl, wie die katholische Kirche das lehrt, sich Brot und Wein wirklich, tatsächlich in Christi Fleisch und Blut verwandeln sollen. Aber was soll denn bitte diese Stelle bedeuten, wenn man sie wirklich so einfach mal so liest, so unbefangen, als wenn man sie noch nie gehört hätte? Was soll denn das bitte bedeuten? Wenn man das wörtlich liest, dann könnte man an das denken, was wir jetzt gleich in dem folgenden Filmausschnitt zu sehen bekommen. Der dauert ein bisschen länger, wir haben gerade geguckt, das sind so 6 bis 7 Minuten, und eine kleine Warnung für Leute, die gar kein Blut sehen können. Keine Angst, so schlimm wird es jetzt auch nicht, aber für Leute, die gar kein Blut sehen können, die mögen dann mal so am Ende ein bisschen weggucken. Also nochmal vom Interview mit einem Vampir zurück zum Johannes 6. Das war übrigens einer der Filme auf meiner Liste, Filme, die man eigentlich nicht in Gottesdiensten zeigen darf, aber die ich irgendwo mal hier zeige. Aber wenn man so manche Passage in der Bibel liest, wo von Blut die Rede ist, könnte man als Unerfahrener den Eindruck gewinnen, es gehe um so etwas Ähnliches wie in diesen Vampirgeschichten. Blut trinken, um am Leben zu bleiben. So, der vom jungen Brad Pitt verkörperte Vampir wird hier initiiert durch den anderen Vampir, zum Vampir gemacht, indem, das war ein bisschen dunkel gerade auf dem Film halt, indem er halt ihm sein Blut zum Trinken gibt. Und dann muss er auf Ewigkeit das Blut anderer trinken, stirbt dafür aber nicht. Vampirstoff. Will Jesus, meint er das so, wenn er das in Johannes 6 sagt, will er auch aus uns auch so eine Art Vampir machen? Jemand, der lebenslänglich sein Blut trinkt, wie der Graf Dracula, im Hintergrund zu haben. Und alle, die die Bibel so stets ganz, ganz, ganz wortwörtlich verstehen sollten, bis ins kleinste Detail, die müssten jetzt mal kurz ins Schleudern kommen. Denn so sagt Jesus das ja in Johannes 6, wir sollen, das steht da sehr unmissverständlich drin, sein Blut trinken, um das ewige Leben zu erhalten und um engste Gemeinschaft miteinander zu haben. Er sagt ja hier, wer mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich in ihm. Und schon damals, das ist ja ein ungeheurer Satz halt, schon damals haben sich die umstehenden Juden, die diese Rede von Jesus gehört haben, gefragt, was das soll. Vor dieser Johannes 6 Stelle, die ich gerade zitiert habe, steht, da stritten die Juden untereinander und sagten, wie kann der uns sein Fleisch zu essen geben? Berechtigte Frage, oder? Wenn man das liest halt. Ja? Wenn man es wortwörtlich nimmt, wie kann der uns sein Fleisch ersetzen? Und worum es eigentlich geht, das hat Jesus schon uns in den berühmten Einsetzungsworten zum Abendmahl gesagt. Ist letzte Woche auch schon mal zitiert worden, diese Stelle aus dem Matthäus-Evangelium, 26. Kapitel. Jesus sitzt mit seinen Jüngern zusammen, feiert dieses Abendmahl, feiert da das Passamahl eigentlich. Und er widmet es aber um, er macht dort was anderes draus und sagt, und er nahm den Kelch und dankte, gab ihnen den und sprach, trinket alle daraus, das ist mein Blut des Bundes, das vergossen wird für viele zur Vergebung der Sünden. Es geht also bei diesem Blut von Jesus, das vergossen wird, um Sündenvergebung, um die Sünden der Menschen, es geht auf Deutsch gesagt damit um uns. Da komme ich jetzt zum ersten richtigen Punkt meiner Predigtreihe, meiner Predigt heute. Und zwar ist das der Punkt, dass sehr pathetisch ausgedrückt, so wie die Bibel es ausdrücken würde, oben drüber noch ein pathetisches Bild aus der Passion Christi, das Blut von Jesus würde für uns vergossen. Habt ihr bestimmt schon oft gehört, diesen Spruch halt. Und umgekehrt denke ich, das ist schon immer vom ersten Tag an, als das ausgesprochen wurde, eine äußerst kontroverse Botschaft gewesen. Schon in der Bibel, im ersten Korintherbrief, 1,18, steht jetzt nicht hinten dran, lese ich euch nur vor, steht, denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren werden, uns aber, die wir selig werden, ist eine Gotteskraft. Luther 84, ein bisschen mehr auf Deutsch gesagt, ich wollte das mit der Torheit, wollte diese Lutherstelle hier bewusst zitieren, damit ihr versteht, was ich da zitiere. Es gibt ja auch einen schöneren, deutscheren, moderneren Übersetzung und da würde man sozusagen sagen, also Leute, die erstmal so am Anfang darüber nachdenken und keine Christen sind und noch nicht so viel damit anfangen können, für die ist das eigentlich eine relativ schwachsinnige Botschaft auf den ersten Blick. Und warum denn? Christoph hat das letzte Woche mit einem Satz schon mal so anklingen lassen. Musste Jesus vor rund 2000 Jahren wirklich sterben, weil ich letzte Woche zum Beispiel mit dem Auto etwas zu schnell gefahren bin? Oder irgendwas anderes getan habe, so eine dieser normalen Sachen, die Menschen in ihrem Leben tun. Und das kommt uns und der ganzen Menschheit mit uns ein bisschen seltsam erstmal auf den ersten Blick vor. Ja, muss denn dafür und auch für alle etwas härteren Sachen, für so ganz harte Sachen kann man sich ja noch vorstellen, für Hitler oder sowas irgendwie, aber musste denn für das Normale, für unser tägliches Leben, musste dafür ein Mensch sterben oder gar Gott selbst am Kreuz? Passt das? Ist das angemessen? Und selbst wenn, ist es denn so schlimm, was ich so treibe? Eigentlich halten wir uns doch alle so ganz normalerweise für ganz passabel. Ein paar gelegentliche Ausfälle haben wir mal. Aber dafür muss Blut fließen? Sind das nicht so ein bisschen wahrlich vorsinnflutliche Fantasien über einen martialischen Gott, irgendeinen archaischen Gott, dem man irgendwie mit Blutopfern hier Genüge tun muss? Und zu all diesen Fragen, mit denen Christoph sich schon letzte Woche sehr intensiv beschäftigt hat, von der suchenden Seite her, das waren auch alles so fragende Formulierungen, Christoph hat gesagt, er beschäftigt sich lange mit dem Kreuz und hat lange darüber nachgedacht und immer bleiben auch so einige Fragen überhaupt. Da möchte ich heute eigentlich nur noch mal eins dazu sagen. Nun, was diese Geschichte mit dem Opfer und mit der Vergebung der Sünden angeht, da lässt die Bibel wenig Interpretationsspielraum. Christus ist zur Vergebung der Sünden gestorben, steht da drin, Punkt. Ja, da steht auch in zig Stellen, die muss ich ja nicht zum Beleg irgendwie alle vorlesen, lest die mal selber nach, guckt euch mal die ganze Bibel darauf durch, was zu dem Thema da drin steht, warum Christus am Kreuz gestorben ist. Ich glaube, ihr werdet dort wenig anderes finden oder vielleicht gar nichts anderes, als das eben dran steht, das ist eben zur Vergebung der Sünden geschehen worden, als ein Opfer. Da werden Bilder gebraucht vom Lamm und Parallelen hergestellt zu dem, was die Juden früher im Alten Testament gemacht haben, wo sie Gott Tiere geopfert haben, wo Blut fließen musste, wo Tieropfer geopfert wurden, um Gott dementsprechend zu versöhnen mit Fehlverhalten von Menschen. Es gab auch den Sündenbock, der dann auch so in die Wüste rausgeschickt worden ist und so weiter. Also es wird schwer, da was anderes zu finden. Wer was anderes gefunden hat, komme irgendwann mal zu mir und kläre mich auf, ich habe nichts anderes gefunden. Das ist die Erklärung und diese Erklärung ist nicht zwingend logisch. Das ist nicht sowas, was man ableiten kann und sagen kann, ja, sehr vernünftig, ganz vernünftiger Weg irgendwie. Aber sie ist Gottes Erklärung. Und die ist auch mit einer guten Botschaft verknüpft, nämlich mit der Botschaft, dass der Tod von Jesus für uns eine unbeschreiblich große gute Folge hat, nämlich die Vergebung von Sünden. Und nehmen wir das doch heute mal einfach mal als Grundlage einfach mal hin, auch wenn wir es nicht ganz verstehen, auch wenn wir an dem Punkt Fragen bleiben. Denn selbst, ob das jetzt so ist oder ob das nicht so ist, wenn wir mal voraussetzen, dass es so ist, halt, damit ist das Problem für uns nämlich noch nicht beseitigt, denn wir können das noch nicht als abgehakt betrachten, denn dieser Kreuzestod zur Vergebung der Sünden wäre dann erstmal sowas wie eine Tatsache, die für alle gilt, aber das hat noch nicht unmittelbar was mit unserem Leben, mit meinem eigenen Leben zu tun, denn Jesus sagt ja in der Johannes 6 Stelle, die ich am Anfang gesagt habe, dass ich nur leben, ewiges Leben habe, wenn ich sein Fleisch esse und sein Blut trinke. Also es geht nicht nur darum, dass da mal ein juristischer Akt, sag ich mal in Anführungszeichen, am Kreuz passiert ist, so diese Handlung steht jetzt für uns als Vergebung der Sünden da, sondern Jesus sagt, wenn ihr ewiges Leben haben wollt, dann müsst ihr mein Fleisch essen und mein Blut trinken und falls nicht, habt ihr gar kein Leben. Ihr habt nicht so ein bisschen Leben oder so, sondern die harte Aussage ist, ihr habt dann gar kein Leben. Und das Blut von Jesus ist also vergossen. Aber wir sollen es auch noch trinken. Ohne Trinken bleiben die Folgen für uns persönlich nur eine Möglichkeit, eine Chance, die wir dann aber nicht ergreifen, wenn wir es nicht trinken. So, aber was heißt das denn nun, dass wir das Blut von Jesus trinken sollen? Soll das vielleicht doch so eine Einsetzung eines Abendmahls sein? So ein Zaubertrank à la Asterix? Christoph hat dieses Beispiel letzte Woche auch schon gebraucht, halt von Jesus eingesetzt, der jetzt sagt, so unbegrenzte Vermehrung meines Blutes dadurch, dass zum Beispiel in der Eucharistie tatsächlich das beispielsweise eben der Wein Blut wird, das Blut Christi halt und dass der Brot wirklich zum Leib Christi wird halt und dass wir das dann zu uns nehmen halt, also unbegrenzte Vermehrung immer wieder dadurch, dass wir das Abendmahl immer wieder neu fahren und solange wir das trinken, haben wir dann ewiges Leben. Ja? Heißt das so, dass wir dann sozusagen durch diese Aufnahme irgendwie, durch diesen Akt irgendwie dann das ewige Leben bekommen? Was wird uns denn gesagt, und zwar in der Bibel gesagt, was wir eigentlich tun sollen, was wir persönlich tun sollen? Da komme ich zum Teil 2 von meiner Predigt. Unser Part ist ein altertümliches Wort, und dieses altertümliche Wort steht in unserer Mini-Reihe für das Blut, nämlich die Buße. 2 Bibelstellen. Apostelgeschichte 2, Verse 37 bis 40. Das ist aus der berühmten Predigt von Petrus. Jesus ist gestorben, Jesus ist gekreuzigt worden. Die Gemeinde hat sich da so versammelt halt. Der Erste, der eine Predigt hält, ist Petrus. Und Petrus sagt, ihr Männer, liebe Brüder, was sollen wir tun? Petrus sprach zu ihnen, tut Buße. Und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden, so werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. Auch mit vielen anderen Worten bezeugte er das und ermahnte sie und sprach, lasst euch erretten aus diesem verkehrten Geschlecht, sagt Petrus. Und greifen wir nochmal zurück auf das allererste, was Jesus jemals gesagt hat. Als Jesus seine Tätigkeit begonnen hat, am Anfang vom Matthäus-Evangelium nachzulesen, 4. Kapitel, 17. Vers. Jesus hat sich selber von Johannes dem Täufer taufen lassen. Danach beginnt so sein öffentliches Wirken, ungefähr im Alter von 30 Jahren. Und das Erste, was da steht zu dem, was Jesus sagte, ist, seit der Zeit fing Jesus an zu predigen, tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Zwei Verse, die relativ deutlich zum Ausdruck bringen, zwei Aussprüche, zwei Predigten, zwei Ansagen an die Leute, die relativ deutlich aussagen, Buße ist was ganz Zentrales. So, Buße. Was ist denn Buße eigentlich? Was bedeutet das im biblischen Kontext? Buße ist, das ist wieder so Lutherdeutsch. Das hat Luther vor ein paar hundert Jahren, wie viel waren das jetzt eigentlich, so 500 ungefähr halt, übersetzt halt, damals nach bestem Wissen und Gewissen, die damalige deutsche Sprache, die man damals verstanden hatte. Heute ist es vielleicht ein bisschen eine unglückliche Übersetzung, weil nämlich in der Regel steht nämlich im Neuen Testament, das ja auf Griechisch geschrieben ist, das griechische Wort Metanoia oder so Abwandlung von diesem Wort. Und das meint nicht das, was wir heute umgangssprachlich unter Buße verstehen. Wir denken nämlich, wenn wir Buße hören, wenn wir das Wort Buße hören, an die Entschuldigung, das Bereuen einer Einzeltat. So, eine punktuelle Erkenntnis einer falschen Tat, ganz eng verknüpft somit auch mit dem Strafgedanken, dass man für etwas büßen muss, was sich zum Beispiel so in dem Wort Geldbuße niederschlägt. Wenn man eben zu schnell gefahren ist, dann bekommt man eine Geldbuße. Und das, damit meint man dann so eine Strafe für ein begangenes Unrecht, um das Unrecht zu vergelten, vielleicht auch den Täter noch zu bessern, dass er das nächste Mal nicht so schnell fährt, und ihm sein Fehlverhalten nachhaltig vor Augen zu führen. Das verstehen wir so unter Buße. Das klingt immer mit, das hat so ein bisschen so einen unangenehmen Touch. Man will ja ungern für sowas büßen irgendwie. Fühlt man sich ein bisschen auf den Schlips getreten, wenn man mal erwischt wird und dann Buße tun muss. Aber das griechische Wort Metanoia, was für Buße in all diesen Stellen, auch insbesondere in diesen beiden Stellen, die ich gerade zitiert habe, im Neuen Testament drinsteht, das geht weiter und hat eigentlich einen ganz anderen Charakter. Das Wort meint nämlich eigentlich eine Sinnesänderung, eine Umkehr. Deswegen habe ich auch dieses schöne Verkehrsschild da genommen. Buße heißt einmal ganz zurück, einmal ganz die Richtung wechseln. Und es wird plausibel, was damit gemeint ist, wenn man das Angebot Gottes ernst nimmt, das mit wirklicher Metanoia, mit wirklicher Umkehr verbunden ist. Erinnern wir uns nochmal an unsere allererste Bibelstelle heute. Jesus sagte, wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich in ihm. Das ist die Vorhersage oder das ist das Versprechen. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich in ihm. Also, Jesus will in mich reinkommen. Aber was um alles in der Welt will ich denn mit diesem Jesus in mir, wenn der ein Fremdkörper in mir ist? So eine Art Mann im Ohr, den ich gar nicht hören will, weil er mich nervt. Ja, dieses Angebot, dass Jesus in mich reinkommen kann, ganz nah bei mir ist, egal wie man das jetzt so ganz konkret versteht halt, ne? Auf jeden Fall ganz nah die engste Gemeinschaft mit mir haben kann, das macht nur einen Sinn, wenn ich verstehe, Jesus, das ist wirklich Gottes Sohn und er meint es wirklich gut mit mir. Er liebt mich bis in den Tod sogar hinein. Die Frage ist immer so ein bisschen, was macht das Kreuz eigentlich an dem Punkt mit uns, wenn es um das Thema so Buße im Sinne von Umkehr gibt? Was kann das Kreuz da bewirken? Wenn ich Jesus am Kreuz sehe, es gibt ja viele Darstellungen von Jesus am Kreuz, wenn ich mir Bilder anschaue, wenn ich mir vor Augen halte, was in der Bibel zu der Kreuzigungsszene drinsteht, wenn ich mir all das zusammen gemeinsam betrachte, was man darüber erfahren kann, dann sehe ich am Kreuz in Jesus keinen strengen Richter, der zu mir sagen würde, du machst alles falsch, bring erstmal dein Leben in Ordnung und wenn das geschehen ist, dann komm mal zurück und mach mal bitte und vielleicht habe ich da mal einen gnädigen Tag. Das sehe ich überhaupt nicht am Kreuz, sondern ich sehe am Kreuz einen Gott, der zu mir, das ist ja so ein pathetisches Wort, herabgestiegen ist aus seiner Welt, aus einer viel höheren Welt, eigentlich aus einer anderen Welt herabgestiegen ist, in das ganze Leid und das ganze verkehrte Leben in dieser Welt, das voller Lüge und Abneigung ist, voller Streit und Hass und voller Unglück irgendwo, wo Leuten was Böses passiert. Und ein Gott, der mir dann zuflüstert, wenn ich ganz genau hinhöre, wir hatten ja gerade das eine Lied halt so, dass Gott manchmal nur so in diesen leisen Momenten richtig sprechen kann, nicht wenn es so laut ist oder so, sondern wenn es leise ist halt. Ne? Und manchmal denke ich, dass er mir da so zuflüstert halt, ich gebe mich ganz auf für dich. Ich gebe mich ganz auf für dich, damit du zu mir kommen kannst. Und zwar so, wie du gerade bist. Trotz dem, was du mitbringst und was in dir drin ist. Und was du vielleicht noch gar nicht richtig erkannt hast, dass es vielleicht irgendwie teilweise auch nicht gut ist. So, wie du gerade bist halt. Und vielleicht flüstert er noch hinterher, du hast ja eh schon so ein klein bisschen Abscheu von manchem, was in dir passiert halt. Ne? Und sei doch ehrlich, kehr um und ich verspreche dir dann, ich werde dann mit dir gehen und ich weiß, wie es dir dabei geht und ich will dir helfen. Das höre ich, wenn ich Jesus am Kreuz sehe. Und erst wenn ich das mal so verstehe, also wenn ich Jesus so verstehe, nicht als einen gestrengen Gott oder so, sondern als einen Vater, als einen Liebender, als ein sich aufopfernder Gott, der so wie im Gleichnis vom verlorenen Sohn auf mich zuläuft, wenn ich zu ihm zurückkomme. Das ist ja, das Gleichnis vom verlorenen Sohn ist ja so das berühmteste Beispiel für Umkehr. Jemand geht erstmal weg vom Vater, erlebt mal alles aus, was man eigentlich so ausleben kann halt, versucht erstmal so selber klarzukommen und seinen eigenen Spaß zu haben, und dann stellt er irgendwann fest, oh, das war nicht gut und ich muss umkehren. Und der Sohn, der da umkehrt, der begegnet einem Vater, der auf ihn zuläuft, der ihn in den Arm nimmt. Und erst wenn ich das verstanden habe, wenn ich Gott mal so verstanden habe, und das Kreuz ist eine ganz gute Gelegenheit dazu, Gott so zu verstehen, dann bin ich reif dafür, dann das zu tun, was eigentlich dann Gott von mir erwartet, nämlich alles aufzugeben, was mich vorher geprägt hat, und Gott hineinzulassen in mein Leben. Und dann gilt dieses Angebot. In dem Fall gilt das Angebot, was Jesus an dieser Stelle sagt, mit dem, ich komme dann in euch rein, wenn ihr mein Fleisch und esst und mein Blut trinkt halt, ne? Jesus ist dann ganz nah bei uns, in uns, sagt er sogar, ein steiles Versprechen, in uns, Gott ist uns so nah, wie es eigentlich nur gehen kann, wenn wir wollen, wenn ich will. Und Jesus meint es also, wenn wir jetzt an diesem Bild wieder ankommen mit dem Essen und Trinken, durchaus ernst, wenn er sagt, dass wir ihn essen sollen. Lustigerweise steht an der Stelle sogar ein Wort, das drückt nicht so ein vornehmes Essen aus mit Messer und Gabel, sondern mehr so ein Kauen, ein Zerbeißen, ein richtiges Aufnehmen, wo man schon an so einen tierischen Akt gehen kann, an was ganz Existenzielles, richtig aufnehmen und sein Blut zu trinken. Ne? Weil er will uns nahe kommen und er will wirklich buchstäblich in uns rein. Das ist ein hartes Wort, deswegen ist das Wort vom Kreuz eine Torheit. Er will wirklich in uns rein. Und es geht also nicht um Kannibalismus, Vampirismus oder sowas in der Art. Und es geht auch nicht um eine Art Blutsbrüderschaft mit Jesus, dass ich jetzt so meine Pulsader irgendwie nehme oder so und wir dann unser Blut miteinander vermischen und so ein bisschen nette Freunde sind oder so. Jesus bietet uns an, wirklich in uns zu leben. Wirklich. Und dafür ist das Essen ein starkes Bild. Und noch dazu verknüpft, wenn man sich überlegt halt, was mit dem Kreuz eigentlich verbunden ist halt. Am Kreuz kommt uns Gott irgendwie ganz seltsam nahe. Das hat damals auch schon ein römischer Hauptmann, von dem in der Bibel berichtet wird, unter dem Kreuz gescheckt. Der stand da bei der Kreuzigung unten drunter, damals vor 2000 Jahren. Und das war ein römischer Hauptmann, der hatte bestimmt kein großes Schuldbewusstsein, der war Vollstreckungsbeamter, der hat da gesehen, wie diese Kreuzigung vollzogen wurde, hat natürlich auch mitgeholfen dann dort, hat seinen Dienst getan und hat dann all das gesehen, was um das Kreuz herum passiert ist. Die Worte, die Jesus gesagt hat zu Leuten, die er selber gesagt hat als letztes halt, dass er für Leute gebetet hat, dass er sogar noch im Tod irgendwie für Leute gebetet hat, die ihm das angetan haben, bis zur letzten Sekunde. Und der sah also nur, dieser Mann sah nur einen Menschen am Kreuz mit einer Ausstrahlung dieses Mannes am Kreuz, die uns noch 2000 Jahre später irgendwie ein bisschen verwirrt. Und der Hauptmann bekennt dann an der Stelle, ganz interessant, das war wohl wirklich Gottes Sohn. Das ist ein Anfang. Aber es ist eben nur ein Anfang. Wie der Hauptmann damals angefangen hat, geht es darum, mal zu beginnen. Und wenn wir beginnen, das zu begreifen, dass es darum geht, Jesus in unser Leben aufzunehmen, wird auch eine Sache ganz klar. Buße ist nicht ein punktueller Akt, sondern das ist mein dritter Punkt. Und ein sehr wichtiger Punkt. Das ist, glaube ich, sogar einer der wichtigsten Punkte, die man als Christ überhaupt lernen kann. Buße ist kein punktueller Akt. Das ist nicht so eine, oft hört man so davon, dass die Leute aufgerufen werden zu einer einmaligen Bekehrung. Mach mal irgendwas, komm mal irgendwo nach vorne oder sowas. Oder übergib dein Leben Jesus in einer förmlichen Art und Weise halt. Und dann da ist oft so ein bisschen der Punkt damit verbunden, dass man denkt, okay, jetzt mache ich das mal einmal und dann tue ich das und ab da ist dann alles anders. Nee, das kann nicht sein. Buße ist ein Lebensstil. Paulus sagt dazu im Galaterbrief, zweites Kapitel, Vers 20. Paulus sagt, ich bin mit Christus gekreuzigt. Ich lebe, doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Denn was ich jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich dahingegeben. Was sagt Paulus? Das ist eine steile Aussage. Paulus war also einer der ersten Leute, die das verstanden haben, die das wörtlich genommen haben, das in Anspruch genommen haben, was Jesus gesagt hat. Also nehmt Christus auf, er lebt dann in euch. Und wenn das passiert, dann ist eigentlich dieser Akt, der erste Akt dafür, dass es künftig so sein kann, dass Christus immer bei mir ist und dass Christus in meinem Leben eigentlich mich leiten und führen kann und dass dann eigentlich ich selber so dieses eigene selbstsüchtige und selbstgeprägte Leben aufgebe. Das ist aber naturgemäß nicht ganz so einfach. Das geht sicherlich nicht nur euch so, dass ihr das jetzt irgendwie schwierig findet, sondern sogar Paulus selbst hat an einer anderen Stelle bekannt, auch das müsste auf der Folie gleich kommen, und zwar im Römerbrief, 7. Kapitel, Verse 15 bis 21, sagt Paulus selbstkritisch, ich verstehe ja selber nicht, was ich tue. Das Gute, das ich mir vornehme, tue ich nicht. Aber was ich verabscheue, das tue ich. Bin ich mir aber bewusst, dass ich falsch handle, dann gebe ich damit zu, dass Gottes Gesetz gut ist. Das aber bedeutet, nicht ich selbst tue das Böse, sondern die Sünde, die in mir wohnt, treibt mich dazu. Jetzt noch ein bisschen weiter, das habe ich jetzt nicht auf die Folie noch aufgenommen, das lese ich euch jetzt nur vor. Paulus sagt dann noch weiter, ich weiß wohl, dass in mir nichts Gutes wohnt, deshalb werde ich niemals das Gute tun können, so sehr ich mich auch darum bemühe. Ich will immer wieder Gutes tun und tue doch das Schlechte. Ich verabscheue das Böse, aber ich tue es dennoch. Wenn ich also immer wieder gegen meine Absicht handle, dann ist klar, nicht ich selbst bestimme über mich, sondern die Sünde in mir verführt mich zu allem Bösen. Ich mache immer wieder dieselbe Erfahrung, das Gute will ich tun, aber ich tue das Böse. Das hat Paulus vor auch in 2000 Jahren für sich erkannt. Also einerseits die steile Behauptung, ich erlebe, Christus lebt in mir und gleichzeitig aber, es passiert immer noch, dass ich jeden Tag irgendeinen Mist baue und ich stelle fest, das wollte ich eigentlich gar nicht. Ich wollte eigentlich das Gute tun, ich mache trotzdem das andere. Und jeder Christ lebt in einem lebenslangen Spannungsfeld. Jesus lebt, das ist das Versprechen, und Christen, wenn ihr keine Christen seid, können euch das bestätigen, dass das tatsächlich so ist. Jesus lebt mit dem Heiligen Geist wirklich in einem. Das kommt ganz oft heraus. Das kriegt man wirklich oft in einer leisen Stimme oder in anderen Formen mit, dass das so ist. Und versprochenermaßen so wie es ist, aber es gibt da einen Untermieter in mir, wie Paulus das so schön darstellt an dieser Stelle. Nämlich die Sünde, wieder ein Begriff, wieder ein stark beladener Begriff, den wir oft falsch verstehen. Und deswegen nehme ich mal wieder den griechischen Text her. Was steht denn da als Wort für Sünde? Da steht im Griechischen Hamartia. Hamartia ist ein lästiger, störender Untermieter, der sehr laut nach seinem Recht wohnt. Und da lohnt sich eben ein Blick darauf, was das eigentlich ganz genau bedeutet. Und am besten übersetzt ist eigentlich Hamartia nicht so mit Sünde. Sünde ist wieder sowas, Buße und na, du hast irgendwie was falsch gemacht, du hast gesündigt, das wird oft auch mit sexualmoralischen Sachen irgendwie in Verbindung gebracht, da kann man es immer schön sagen, weil es so schön plakativ ist. Aber das ist nicht das Zentralthema, dass es da um eine Geschichte geht, wo man mal irgendwie daneben gelangt hat, sondern eigentlich heißt Hamartia Zielverfehlung. Versteht ihr? Buße, Umkehr. Sünde, Zielverfehlung. Es geht weniger darum, dass da einmal mal was falsch gemacht wurde, es geht darum, dass es dem Grunde nach nicht in Ordnung ist. Es geht darum, dass ich in eine falsche Richtung laufe. Und deswegen einmal Umkehr, das ist ein Beginn sozusagen, dass ich mal checke, dass die Umkehr eigentlich dahin geht, ist, dass ich Christus aufnehmen kann. Aber dann geht es weiter, dass eigentlich damit nicht alles das aus meinem Leben draußen ist, dass da dort immer noch etwas, ein lästiger Untermieter in mir drin eben ist, nämlich dieser Untermieter Zielverfehlung, der immer mal wieder durchkommt halt. Und es geht deswegen fortlaufend im Leben eines Christen um die elementare Frage, wer soll eigentlich in meinem Leben das Sagen haben? Ich selbst kann ich haben, wenn ich möchte. Das ist einem Christen nicht untersagt, einen eigenen weiterhin selbstständig zu denken und weiterhin irgendwie auch alles Mögliche zu wollen und sich tolle Gedanken zu machen und sich wie auch immer zu beschäftigen. Oder Christus. Wem vertraue ich von den beiden mehr? Da sind so zwei, wohnen so zwei Seelen denn in einer Brust halt. Ne? Ich wohne drin und Christus wohnt drin. Und es geht nicht darum, dass ich ein paar blöde Fehler gemacht habe. Es geht darum, ob ich insgesamt in die richtige Richtung laufe, in Richtung Gott. Ob ich so wirklich grundsätzlich auf dem falschen oder dem richtigen Dampfer bin halt. Ja? Also wenn Wenn ich denke, ich selber habe das so im Griff halt, dann bin ich scheinbar mein eigener Kapitän meines Lebens, der mein Lebensschiff so führt. Aber eigentlich, das ist das, was Gott uns zu dem Thema sagt, bin ich Gefangener eines Systems, mit dem ich bei klarem Verstand keine gemeinsame Sache machen würde. Ganz plakativ wird das nochmal in einer Stelle ausgedrückt halt, im 1. Johannesbrief, 1. Kapitel, Verse 5 bis 9. Da steht, das ist die Botschaft, die wir von Christus gehört haben und die wir euch weitersagen. Gott ist Licht, bei ihm gibt es keine Finsternis. Wenn wir also behaupten, dass wir zu Gott gehören und dennoch in der Finsternis leben, dann lügen wir und widersprechen mit unserem Leben der Wahrheit. Leben wir beim Licht, so wie Gott im Licht ist, dann haben wir Gemeinschaft miteinander. Und das Blut, das sein Sohn Jesus Christus für uns vergossen hat, befreit uns von aller Schuld. Soweit das Theoretische wieder, die theoretische Grundlage halt. Leben im Licht, Jesus ist für uns gestorben halt und wir können im Licht leben. Aber Johannes führt weiter aus, wenn wir behaupten, sündlos zu sein, betrügen wir uns selbst. Dann ist kein Fünkchen Wahrheit in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, dann erfüllt Gott seine Zusage treu und gerecht. Er wird unsere Sünden vergeben und uns von allem Bösen reinigen. Doch wenn wir behaupten, wir hätten gar nicht gesündigt, dann machen wir Gott zum Lügner und zeigen damit nur, dass seine Botschaft in uns keinen Raum hat. Klare Worte von Johannes. Johannes stellt im 1. Johannesbrief ganz klar raus, man sollte nicht denken, dass man als Christ oder gar als jemand, der damit noch gar nichts angefangen hat, nicht in irgendeiner Art und Weise was falsch macht. Das stimmt nicht. Wir sind grundsätzlich auf dem falschen Dampfer. Und wenn wir da irgendwie eine andere Meinung haben halt, dann lügen wir, das ist damit gemeint hier eigentlich, dann leugnen wir das, was Gott eigentlich zu dem Thema sagt, dann machen wir Gott zum Lügner, weil wir dann nämlich eigentlich sagen, das, was da mit Jesus am Kreuz passiert ist, das hätte gar nicht sein müssen. Ist eigentlich wurscht. Weil es wäre ja gar nicht nötig gewesen. Es gibt ja gar keine Sünde. Es gibt in meinem Leben ja gar keine Sünde mehr, wofür das nötig gewesen wäre. Und Johannes sagt, nee, das ist nicht so. Das wäre eine falsche Aussage. Richtig ist, dass ihr sehen müsst halt, dass in eurem Leben Schuld drin ist und dass diese Schuld irgendwo ans Tageslicht muss und dass es wichtig ist, sich darüber mit Gott auseinanderzusetzen. Und wenn das so ist, dann steht da ein ganz großes Versprechen drin. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, auch dort steht Hamartia, wenn wir eigentlich letztendlich unsere Zielverfehlung bekennen, dann erfüllt Gott seine Zusage und ist treu und gerecht. Er wird uns unsere Sünden vergeben und von allem Bösen reinigen. Großer Spruch. Das bedeutet für uns folgende Punkte. Hast du selber einmal schon mal so, ich drücke mich wieder pathetisch aus, Christi Blut getrunken? Also jetzt nicht das Symbol, nicht das Abendmahl mal gefeiert, das werden die meisten von uns gemacht haben. Wir leben ja in Westeuropa halt, da passiert das natürlich dann mal, dass man irgendwie religiös geprägt ist und irgendwie mal zum Abendmahl oder zur Eucharistie geht. Nein, das meine ich nicht. Ich meine jetzt nicht, ob du Brot und Wein zu dir genommen hast oder vielleicht auch nur eine Hostien, sondern ob du mal eine grundsätzliche Umkehr vollzogen hast, indem du mich irgendwann mal für Gott entschieden hast. Also Buße, Umkehr, Straßenschild halt, ne? In dem Sinne getan hast, dass du eine Umkehr vollzogen hast und dass du gesagt hast, jetzt möchte ich mal statt mir meiner selbst, möchte ich mal Jesus ans Ruder lassen von meinem Leben. Das wäre nämlich der notwendige Beginn einer Beziehung mit Gott. Das kann schleichend passieren, aber irgendwo ist mal so ein Beginn irgendwo da, in diesem Sinne zu Gott zu kommen und ihn zu bitten, Mittelpunkt meines Lebens zu sein. Das muss übrigens nicht zwingend ein tränenüberströmtes Sündenbekenntnis sein. Das wird oft so erzählt oder viele Leute predigen auch so, das ist manchmal auch gut, manche Leute sind ja echt in einer ganz prekären Situation drin, wo sie ganz viel Schuld irgendwie für sich persönlich spüren und die gerne loswerden wollen und für die wirkt dann natürlich etwas, wo gesagt wird, Leute, vergibt doch eure, also gebt doch Gott eure Sünden, bekennt ihm das und so und dann vergibt euch Gott. Da fließen oft manchmal wirklich Tränen und die Leute erkennen, oh Gott, oh Gott, oh Gott, und ich bin in einer ganz furchtbaren Lage und ich muss da unbedingt raus und gut, dass es diesen Gott gibt, der das macht. Das ist für viele Leute wichtig. Bei vielen Leuten ist das aber auch gar nicht so. Am Anfang. Wenn man das erste Mal so sich darüber Gedanken macht oder sich länger damit beschäftigt. Auch bei mir persönlich war das nicht so. Ich bin über eine ganz andere Art und Weise zu Gott gekommen. Ich habe erstmal lange in der Bibel gelesen mit Freunden zusammen und irgendwann ist mir mal klar geworden, das ist richtig, da steckt viel Wahrheit drin. ich habe Jesus sympathisch gefunden interessant gefunden und wichtig gefunden. Und dann habe ich irgendwann mal festgestellt, das kannst du nicht einfach nur so konsumieren, da musst du irgendwann mal eine Entscheidung dazu treffen. Und das war eine ganz zaghafte Entscheidung bei mir ganz am Anfang. Und dass ich mal irgendwann mal gecheckt habe, oh, in meinem Leben, da ist so einiges nicht in Ordnung. Das kam erst Jahre später. Und das ist ganz interessant, ich habe jetzt im Vorfeld dieser Predigt ganz viele Leute gefragt, wie war denn das bei euch so am Anfang? Hat euch mal irgendeiner erzählt, ihr seid schuldig und ihr müsst jetzt irgendwie auf die Knie und weinen und sowas halt? Und dann haben ganz viele Leute gesagt, nee, das war bei mir nicht so. Es war ein ganz langer Prozess und ich habe da immer mal wieder drüber nachgedacht und es ist mir immer näher gekommen und eines Tages wusste ich, muss man eine Entscheidung treffen. Also bildet euch nicht unbedingt ein, dass man Tränen überströmt seine Sünden bekennen muss. Das kann auch dran sein. Vielleicht ist es bei dir dran. Vielleicht haben einige Leute von euch irgendwie Tränen in den Augen und denken an irgendwas, was sie gerne loswerden wollen und freuen sich darüber, dass es diese gute Botschaft gibt. Dann lasst die Tränen auch ruhig raus. Aber die anderen, und das sind vielleicht sogar die Mehrzahl, stört euch nicht daran, dass es nicht so ist. Sondern überlegt euch einfach, habt ihr mal diesen grundsätzlichen Schritt mal vollzogen, diese Umkehr vollzogen? Wenn nicht, denkt doch mal drüber nach. Dann zweite Geschichte für Christen. Wir brauchen als Christen eine regelmäßige, ehrliche Bestandsaufnahme. Und diese regelmäßige, ehrliche Bestandsaufnahme braucht, damit man sie überhaupt macht, vielleicht auch äußere Formen. Die katholische Kirche hat dafür die Beichte. Man geht in einen Beichtstuhl und sagt einem Priester das irgendwie. Das ist dann relativ institutionell und da weiß man, das mache ich jetzt so ganz, ganz konkret. Manchmal ist es gar nicht schlecht, dafür Formen zu finden. Überleg dir doch mal, wenn du Christ bist, ob du denn nicht vielleicht in deinem Leben mal eine bestimmte Form einrichtest. Ein bestimmter Ort, wo du immer hingehst, eine bestimmte Zeit, vielleicht eine bestimmte Zeit in deinem Gebetsleben, wo du dir besonders viel Zeit genau dafür nimmst. Vielleicht ist auch mal ein Gespräch mit jemandem anderen dran, wobei das mit dem Gespräch, da warne ich auch davor, Achtung, bitte keinen Seelenstriptease, es geht nicht darum, einfach nur allen Leuten zu erzählen, wie furchtbar schlecht man ist, sondern es geht ja darum, dass eine Umkehr vollzogen wird. Und deswegen sind zwei Dinge für uns bei diesem Punkt total wichtig. Wir müssen ehrlich zu uns sein, zu uns selber, wenn wir über das Thema Schuld in unserem Leben irgendwie nachdenken. Es macht keinen Sinn, uns selber was vorzumachen. Wir können Gott ja auch nichts vormachen. Wir können letztendlich auch uns selber nichts vormachen. Wir können es nur verdrängen. Seid ehrlich zu euch selber. Und wenn ihr ehrlich zu euch selber seid und in der Ehrlichkeit Dinge entdeckt habt, dann ist ganz wichtig, wir müssen mit Gott erstmal vorrangig darüber reden. Vielleicht später auch noch mit einem Menschen. Vielleicht ist es wichtig, dass das dann auch passiert. Aber wir müssen mit Gott darüber reden. Das ist total zentral. Und da steht sogar im Vaterunser drin, wenn ich euch erinnern darf halt, da steht ja drin, vergib uns unsere Schuld, wie wir denen vergeben, die uns Unrecht getan haben. Ein Teil des Gebets, was Jesus uns lehrt, ist, dass wir Gott darum bitten sollen, fortlaufend, dass er uns unsere Schuld vergibt. Nicht, weil es jeden Tag immer neu gemacht wird, sondern weil es etwas mit uns macht, wenn wir das sagen. So ausgesprochen. Es hat ja auch so ein ausgesprochenes Wort hat ja auch eine gewisse Bewandtnis halt. Wenn ich etwas ausgesprochen habe, dann ist etwas Verdecktes weg, dann ist die Wahrheit mal ans Tageslicht gekommen. Und was man am Tageslicht hat, das kann man besser betrachten, als wenn es in einer dunklen Schublade liegt. Wir müssen mit Gott darüber reden. Und dann, wenn wir mit Gott darüber geredet haben, das ist für mich der oberste Leitsatz, den ich mir mal irgendwann mal selber in meinem eigenen christlichen Leben mal gesetzt habe. Wir sollten uns darum bemühen, stets in jeglicher Hinsicht korrekturfähig zu sein. In jeglicher Hinsicht. Jeder. Egal in welcher Funktion er ist und was er macht oder so, ob man predigt oder ob man Musik macht oder ob man einfach hier nur sitzt oder sowas. Man sollte korrekturfähig sein. Man sollte sich überlegen, ob man das, was man tut, was man denkt, ob das richtig ist. Denn wenn ich nicht korrekturfähig bin, dann lasse ich Gott eigentlich keine Chance, an mir Veränderungen vorzunehmen. Dann regiere ich. Muss man mal so brutal sagen. Denn wenn ich überhaupt nichts an mich ranlasse, wenn ich Gottes Reden nicht an mich ranlasse, wenn ich das Reden der Heiligen Schrift nicht an mich ranlasse, wenn ich das Reden von Freunden, die mir gute Hinweise nicht an mich ranlasse, was ist das dann? Dann bin ich selber derjenige, der alles bestimmt. Kann ich haben. Ist aber nicht so, wie es gedacht ist. Und wir sollten Gott auch mal bitten, in solchen Zeiten, uns aufzudecken, wo wir in die falsche Richtung laufen. Manchmal checkt man das ja gar nicht. Ich habe selber ganz viele Sachen auch in meinem jungen Christenleben vor 20 Jahren auch erstmal überhaupt nicht gecheckt. Das war damals am Anfang auch nicht so wichtig. Aber so nach und nach kamen dann Sachen hoch und es ist manchmal wichtig, dass man einfach mal Gott darum bittet und sagt, ist eigentlich alles bei mir in Ordnung? Oder zeig mir mal auf, was du eigentlich immer aus meinem Leben machen möchtest. Und wo vielleicht Dinge nicht richtig sind, wo ich in eine falsche Richtung laufe. Und dann ist ganz wichtig, Buße heißt natürlich nicht nur, das im Kopf zu machen, es zu sagen, es Gott zu sagen, sondern dann sollte man auch wirklich Schritte tun. Und damit möchte ich euch keine Angst machen, sondern Umkehr geht nicht von heute auf morgen. Man macht nicht aus irgendjemandem, man macht nicht aus einem bösen Sünder, wie die Bibel das Bild des Menschen letztendlich zeichnet halt, und zwar nicht in so einer blöden Art und Weise, dass da irgendjemand da also Einzeltaten aufwirft, sondern als jemand, der eigentlich ein bisschen auf dem falschen Weg ist, der in einer verkehrten Welt lebt, in einem System, für das er eigentlich gar nicht gemacht ist halt. Umkehr passiert da nicht von 0 auf 100. Bei niemandem. Also vielleicht macht man mal radikale Schritte, schmeißt mal irgendwas weg, was man irgendwie nicht mehr braucht und oder was einen irgendwie blöd geprägt hat oder sowas. Habe ich oft schon mal gehört. Manche Leute schmeißen ihre Platten weg, wenn sie Christen werden. Das fand ich mal ganz furchtbar. Also ein Freund von mir, der hat mal vor 20 Jahren alle seine LPs weggeschmissen. Oh, das waren alle Bob Dylan-Platten und die waren dann in irgendeinem Container. Ich hab gesagt, wo sind die und so? Hast du die irgendwo? Ne? Okay, für ihn war das aber wichtig. Das muss nicht jeder machen. Keine Angst, also nicht jeder muss alle seine Platten wegschmeißen, der Christ wird halt. Für ihn war das damals wichtig. Er hat mir gesagt, Thorsten, das hat mich jahrelang, das war mal so meine Medizin. Wenn es mir schlecht ging, habe ich mir eine Platte gekauft. Und so bin ich auch damit umgegangen. Und ich musste das wegtun, weil das eigentlich der Platz war, den Gott in meinem Leben eigentlich einnehmen sollte. Für ihn ist es eine plausible Begründung, aber sowas wird nicht zwingend erwartet, sondern es geht darum, Umkehr heißt halt, du bist mit Gott im Gespräch und lass dir von Gott zeigen, was bei dir dran ist. Und das ist ein Prozess. Wichtig ist überhaupt nur, dass der Prozess irgendwann mal beginnt und dass er am Laufen bleibt. Herr, ich danke dir für das, was am Kreuz geschehen ist, was vor 2000 Jahren gemacht wurde, was uns eine ganz große Chance gibt, dass aus unserem Leben was wird, dass wir umkehren können, dass wir eine Chance haben, wegzukommen von dem, was uns selber auf einen blöden Trip führt. Und ich möchte dich einfach darum bitten, dass du uns die Augen öffnest, dass du uns sensibel dafür machst, was in unserem Leben nicht richtig läuft, und dass du uns den Mut gibst, dass wir zu dir kommen. Und ich bitte dich darum, dass wir eine gute Woche haben. Ich bitte dich für alle Leute, die hier im Raum sind, dass sie eine gesegnete Woche haben, wo sie dich erleben dürfen im Alltag. Amen.
Weitere Predigten sowie Informationen zur City Church Würzburg findest du im Internet unter www.citychurch.de.